Ich lese den Predigttext aus Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.
Liebe Greifbar-Gemeinde, wir sind immer noch in der Weihnachtszeit, hieß es zur Begrüßung. Ist ja Unfug, ne? Weihnachten ist einfach vorüber, ist vorbei. Das war's für dieses Jahr. Man kann schon darauf warten, die Bäume fliegen raus, der Christbaumschmuck verschwindet in Kisten und Kästen, die Geschenke werden weggepackt. Also für dieses Jahr war's das mit Weihnachten. Das heißt, nicht so ganz. Denn eins bleibt noch und es fällt uns spätestens dann ein, wenn die neue Jacke im Schrank, das Buch im Regal und die Schokolade im Bauch verstaut ist. Danke sagen. Bloß nicht vergessen, Kevin eine Mail zu schreiben, Oma Gertrud anzurufen, dem Chef eine WhatsApp zu schicken und Schatzi nochmal zu sagen, dass die neue Jacke wirklich toll ist. Denn ein Geschenk braucht eine Antwort. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht so in einem platten Sinne, als unangenehme Pflicht, als Rest der guten Kinderstube und weil es sich so gehört. Ich meine es so. Da hat mir jemand eine Freude machen wollen. Er hat an mich gedacht. Er wollte mich beschenken und hat es sich etwas kosten lassen, je nach Vermögen. Wie sollte ich darauf nicht antworten und damit zeigen, du, es ist angekommen. Nicht die Ware, sondern die Liebe. Und darum ist Weihnachten tatsächlich noch nicht vollkommen vorüber und so als praktische Lebenshilfe am frühen Sonntagabend erledigt bitte eure Nach-Weihnachtspost. Es ist gut, wenn ich als Beschenkter zeige, dass das Geschenk sein Ziel erreicht hat. Nun geht es hier sicherlich am Abend nicht um etwas Lebenshilfe. Also fange ich nochmal an. Weihnachten ist fast vorüber. Wir haben an der Krippe gestanden. Wir haben das Kind betrachtet. Wir haben gehört, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Wir haben es gesungen. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Und wir haben gestaunt, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das Geschenk haben wir empfangen, wie du mein wolltest werden. Und wir haben dann mit unseren Enkeln weitergesungen, er wird einmal ein großer Mann, der allen Menschen helfen kann. Weihnachten ist vorüber. Wir werden jetzt sehen, wie das Kind zum erwachsenen Mann wirklich wurde, sich taufen lässt, seinen langen Weg antritt und wir wissen, wohin der ihn führt. Aber noch sind wir sozusagen im Schatten des Festes. Weihnachten ist vorüber und doch noch nicht so ganz. Denn die Frage, vor der wir stehen, lautet, wie antworten wir jetzt auf Weihnachten? Wir sind so reich beschenkt. Mit Gnade, sagt Paulus. Können wir ermessen, was das für uns bedeutet, dass egal, wirklich egal, was noch passieren wird in unserem Leben, wir begnadet sind. Das heißt doch, trotz allem bejaht. Das heißt doch, für immer angenommen. Das heißt doch, hineingetaucht in die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, versiegelt mit Gottes Geist. Das heißt, geborgen und getragen, für eine Ewigkeit bestimmt, Kind Gottes und Erbe. Das fasst Paulus zusammen, wir sind so reich beschenkt. Wie antworten wir? Und auch da, nicht weil es sich so gehört, nicht weil auch bei Gott am Ende nichts umsonst wäre. Wie denn dann? Und warum? Naja, es geht darum, dass das Geschenk bei uns ankommt. Da hat uns einer so sehr geliebt. Und jetzt packen wir dieses Geschenk aus und nehmen es in Besitz, lassen es nicht in irgendeinem Schrank verschwinden, sondern leben damit. Wie packe ich das Geschenk der Gnade aus? Naja, indem ich aus Gnade leben lerne. Jesus hat mich, sich zu eigen gemacht. Er wollte unbedingt mein werden. Nun bin ich sein Eigen und er ist mein. Naja, und wie geht's jetzt weiter? Das ist das Thema, das Paulus entfaltet. Das ist das Thema, um das es jetzt auch hier gehen soll. Wir sind als Gemeinde, wir haben es mal so gesagt, an einer Weggabelung. Und unsere Gemeinde steht an dieser Weggabelung. Wie wird's weitergehen? Ich frage es heute Abend mal so, wie antworten wir miteinander auf das Geschenk aus der Heiligen Nacht? Es sind zwei Antworten, die Paulus uns ans Herz legt und ich sage es schon mal, beide haben es in sich. In der ersten Antwort geht es um Gnade und Opfer und in der zweiten Antwort geht es um Gnadengaben und Dienst. Ich weiß jetzt nicht, wie verlockend das für euch klingt, aber ich bitte euch, mit mir, dem Paulus, ein Stück auf seinem Weg zu folgen. Also erstens, die Gnade und das Opfer. Das klingt vielleicht nicht gleich attraktiv. Paulus schreibt, ich ermahne euch, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das klingt offen gestanden bisschen blutig. Ihr seid beschenkt, nun opfert mal euren Leib. Und es scheint ihm dringend zu sein, er sagt nämlich, ich ermahne euch, gebt euren Leib hin als ein Opfer. Also bei mir kommt da nicht spontan Freude auf. Wie gesagt, es klingt blutig. Nun kennen wir Opfer aus der religiösen Welt. Da töten religiöse Menschen ein Tier. Und wenn dann aus dem Feuer der Geruch aufsteigt, dann soll dieses Opfer etwas bewirken. Es soll Einfluss haben. Opfer sind ein tödlicher Deal. Du da oben, wir geben dir etwas Gutes. Nun erfüll du auch deinen Teil und tu uns etwas Gutes. Opfer sind ein tödlicher Deal. Nun kennen wir Opfer auch aus dem nicht-religiösen Leben. Wir opfern im Training, wir opfern im Examen, wir opfern im Berufsleben. Opfern heißt, ich verzichte, ich stelle mich selbst zurück, ich nehme auch Schmerzen in Kauf, es darf blutig werden. Okay, kennen wir. Nur soll das eine angemessene Antwort auf Weihnachten sein? Ernsthaft? Nun schreibt der Paulus aber noch etwas genauer. Er sagt nämlich, gebt euren Leib hin als ein Opfer, das lebendig ist. Also kein blutiges Opfer, ein lebendiges. Da muss ich einen kleinen Augenblick heimatlich ausholen, es geht aber fix. In den Wilsberg-Krimis, Samstagabend 20 Uhr ZDF, nicht eure Uhrzeit, aber trotzdem ein guter Krimi. In den Wilsberg-Krimis muss, also wirklich muss, jedes Mal, wenigstens einmal, das Wort Bielefeld fallen. Die Krimis spielen in Münster, aber mindestens einmal sagt jemand etwas über meine Heimatstadt Bielefeld. Bei Greifbar in Greifswald gibt es zumindest bei gewissen Predigern, die hier vorne stehen, etwas Ähnliches. Da muss wenigstens einmal der Name Tim Keller fallen. Also wenigstens einmal. Nun, zum neuen Jahr schließe ich mich dem mal an. Denn der Tim Keller hat das mit dem Opfer ganz schön und verständlich ausgelegt. Er sagt, dass das lebendige Opfer eben kein totes Opfer ist. Es lebt. Und es bleibt auch am Leben. Und Keller schlussfolgert ein bisschen poetisch, man muss sich das so vorstellen, so ein Opfertisch, und er sagt, das lebendige Opfer krabbelt immer wieder vom Altar runter. Will sagen, es ist ein Opfer, das wir immer wieder bringen sollen. Ach ja, ein Opfer, das uns nicht tötet. Deshalb eben ein Opfer, das nicht blutig ist. Und dann sagt er auch noch, der Tim Keller, das reicht dann auch für Januar, das ist auch kein Deal. Wir hoffen nicht auf eine Gegenleistung aus dem Himmel. Das ist auch gar nicht nötig, denn uns ist ja schon alles geschenkt. Gnade ist uns geschenkt. Gottes Kinder zu sein, ist uns geschenkt. Vergebung unserer Schuld haben wir. Jederzeit Zugang zum Vater ist uns eröffnet. Hoffnung auf das ewige Leben, geschenkt. Kein Deal. Opfer sind blutige Deals. Mag sein. Mag wirklich sonst wohl sein. Aber dieses Opfer, um das es hier geht, ist kein blutiger Deal. Was ist es dann? Nochmal, die Antwort auf Weihnachten soll sein, dass wir unseren Leib als ein lebendiges Opfer hingeben. Vielleicht hilft nochmal die Erinnerung an unsere alltäglichen Opfer, die wir so bringen. Wir alle opfern ja unsere Energie für die Arbeit, unsere freie Zeit für die Gemeinde, das bequeme Sofa fürs Fitnesstraining, den schnellen Genuss für unsere Sparziele. Opfer heißt wirklich, wir verzichten, auch wenn es etwas wehtut, aber für etwas Größeres. Unser Leben für Gott als ein lebendiges Opfer. Ich kann es euch nicht ersparen, es bleibt ein bisschen unbequem. Paulus möchte, dass wir auf das Geschenk mit diesem Opfer antworten. Aber um zu verstehen, was er meint, müssen wir konkreter werden und ich hoffe damit, das komische Gefühl, das ich bei euch ahne, ein bisschen zu überwinden. Paulus sagt es nämlich sehr viel konkreter. Er sagt, ihr sollt euer Leben als ein Opfer geben, und zwar Leib und Sinn. Im Englischen schöner, Body and Mind. Im Deutschen spricht er also von Körper und Kopf. Und damit wird die Antwort auf Weihnachten deutlicher. Körper. Hey, fragt Paulus, wem stellst du dich, dein Tun in der Welt, den Einsatz deiner Kräfte zur Verfügung? Für wen investierst du die Kraft deines Körpers? Ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 6 vom Römerbrief, hat er das schon mal ähnlich gefragt. Da fragt er, gibst du eigentlich deine Glieder als Werkzeuge der Sünde oder gibst du deine Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit? Hier nun, die rechte Antwort auf Weihnachten, gib doch deinen Leib als ein lebendiges Opfer, will sagen, gib die Idee auf, dass du dir selbst gehörst. Hör auf zu meinen, dass du am besten weißt, was für dich gut ist. Verzichte darauf, dich nur für das stark zu machen, was dir nützt. Gib mir stattdessen deinen Leib, deine Kräfte, dein Engagement, deine Leidenschaft, dein Tun in der Welt. Denn was ist Leib anders als unsere Bewegung und unser Tun in der Welt? Tu, was du tust, für meine Sache. Lass dir von mir zeigen, wozu ich deine Kräfte brauche. Schenk mir deine Energie für meine gerechten Ziele. Und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, Opfer eben. Aber irgendwann wirst du abends im Bett liegen, müde und glücklich. Und du wirst denken, genau dafür bin ich gemacht, genau deshalb bin ich hier. Steve Jobs von Apple hat einmal einen Manager von Coca-Cola abgeworben. Und um ihn zu locken, hat er diesen Manager gefragt, sag mal, willst du eigentlich dein ganzes Leben lang Zuckerwasser verkaufen oder willst du an etwas Großem mitwirken? Selbstbewusst war er, der Steve Jobs. Paulus mahnt, gebt Gott als Antwort auf Weihnachten euren Leib und ihr werdet an etwas Großem mitwirken. Und zwar egal, wie groß oder klein, wie sichtbar oder unscheinbar, wie bescheiden oder großartig dein Beitrag wird. Egal, ob du auf der Bühne stehst und weithin bekannt bist oder in demütigen kleinen Diensten und kaum bekannt, du wirst an etwas Großem mitwirken. Du wirst tun, was nur du tun kannst. Und dafür bist du gemacht. Antwort 1, dein Körper. Antwort 2, dein Kopf. Auch der Kopf gehört zum lebendigen Opfer. Und da hat der Paulus nun einen total spannenden Gedanken. Er sagt, ihr sollt euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Kopfes. Ihr sollt euch nicht mehr der Welt anpassen, ihr sollt prüfen, was Gott will. Also, um es deutlich zu sagen, Denken gehört zum Opfer. Jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß, Denken tut weh. Paulus meint Folgendes, macht euch bitte mal eins klar. Euer Denken war in der Zeit, als ihr noch fern von Gott wart, nicht richtig funktionierend. Ihr habt das Leben und die Welt gedacht, aber so, als ob es Gott nicht gäbe. Ihr habt euch viel zu leicht dem angeschlossen, was halt die meisten denken und reden, was gerade als klug und als wahr gilt, in den sozialen Medien, in den klugen und in den weniger klugen Zeitungen, in den Reden derer, auf die man so hören soll. Gott kam allenfalls am Rand eures Denkens vor. Das soll sich ändern. Gebt Gott das lebendige Opfer eures Kopfes. Lernt noch einmal neu denken. Christwerden bedeutet, Gott, der bisher vielleicht höchstens irgendwo am Rand unseres Lebens vorkam, wird jetzt zur bestimmenden Mitte unseres Denkens. Sein Wort wird der Leitstern, dem wir folgen. Das, was wir von ihm verstanden haben, hilft uns, all unsere Erlebnisse und Erfahrungen einzuordnen. Das, was wir als seinen Willen kennenlernen, formt unsere Maßstäbe. Unser Denken wird verändert. Wir hören nicht auf zu denken, bitte, wir hören nicht auf zu denken, wenn wir uns Gott als lebendiges Opfer anvertrauen. Wer das hofft, hat Pech gehabt. Denken bleibt. Und Denken bleibt anstrengend, aber es hat eine neue Mitte. Ich will es nur ganz klar sagen, damit das keiner falsch versteht. In diesem neuen Denken ist 3 mal 3 immer noch 9 und nicht 6. Corona ist immer noch ein Virus und keine Erfindung von Bill Gates. Aber ich kann die Welt und das Leben nicht mehr denken, ohne alles auch auf Gott zu beziehen. Das ist Antwort Nummer 2. Die richtige Antwort auf Weihnachten ist ein eifriges Studieren, ein neues Denken, ein Nachvollziehen der Gnade im Kopf. Denkt jetzt mancher. Dann ist der Glaube also nur was für Akademiker. Nö. Denn dieses Denken, das übe ich, egal ob mit oder ohne Schulabschluss. Und es muss überhaupt nichts mit dicken Büchern zu tun haben, denn es stellt sich ein, wenn wir mit Gott leben und ihn aus nichts mehr raushalten. Glaube bildet. Tatsächlich, jeden und jede. Glaube macht auf eine ganz neue Weise schlau. Aber diese Klugheit ist nicht eine Frage der Zeugnisse, die wir in unserem Leben angesammelt haben. Also, Kopf und Körper, Body and Mind, Gott anvertrauen. Das ist gemeint mit dem lebendigen Opfer und das ist die angemessene Antwort auf Weihnachten. Und darum jetzt noch kürzer das Zweite. Das Erste war die Gnade und das Opfer und jetzt die Gnadengaben und der Dienst. Weihnachten beschenkt uns mit Gnade, hatten wir gesagt. Gnade ist unser Geschenk von Gott für uns. Gnade liegt in der Krippe und Gnade heißt Jesus. Aber dann gibt's noch was, da ist noch was. Da liegt noch was unterm Baum für uns. So als ob nach einem großen Weihnachtsgeschenk noch etwas käme. Ich hab da noch was für euch, heißt es dann. Ich hab da noch was für dich, sagt Gott. Und das macht der Paulus mit einem schönen Wortspiel deutlich, das besser auf Griechisch funktioniert. Gnade bekommt ihr geschenkt, hat er gesagt, und Gnade heißt auf Griechisch Charis. Und ich hab da noch was, denn ihr bekommt obendrein noch Gaben, Gnadengaben, auf Griechisch Charismata. Charis und Charismata. Also ihr bekommt alle noch etwas, alle, und alle kriegen was anderes, aber alle kriegen Gaben. Mit der Gnade kommen die Gnadengaben, mit der Charis kommen die Charismata. Unter unserem Weihnachtsbaum liegen also lauter gute Gaben, und zwar für jeden und jede etwas Passendes und für jede und jeden etwas anderes. Wer also mit Gnade beschenkt wurde, der ist auch begabt. Liebe Gemeinde, es gibt keine unbegabten Christen. Die Gnadengabe, die Charismata sind also auch nicht Merkmal einer frommen Elite oder einer bestimmten Frömmigkeitsform. Sie sind, und so würde ich es mal definieren, was ist eine Gnadengabe? Sie sind die Mitbringsel der Gnade für jeden. Die Mitbringsel der Gnade für jeden. Bevor ich jetzt zum Ende komme, will ich zwei Dinge noch über diese Gaben sagen und zeigen, warum auch sie zur weihnachtlichen Antwort gehören. Das eine, was ich sagen möchte, ist, dass wenn man Römer 12, also unseren Bibeltext zu dieser Predigt, liest, dass man dann merkt, diese Gaben sind ziemlich unspektakulär. Nun hat Paulus in seinem anderen Brief an die Korinther auch über die Gaben nachgedacht. Und da redet er über die Gaben, die es in Korinth gab. Und in Korinth, da war manches viel spektakulärer. Da kann er von außergewöhnlichen Fähigkeiten erzählen. Und das war so, weil es das alles tatsächlich in Korinth auch gab. Nun ist aber sein Brief an die Römer sehr viel grundsätzlicher als sein Brief an die Korinther. An die Korinther schreibt er, weil er Probleme bearbeiten muss. An die Römer schreibt er, weil er sich und seine Theologie vorstellen will. Im Römerbrief sagt Paulus, was es geben soll. Überall. Und das, was es in Korinth gab, das gab es offenbar in Rom nicht. Und darin sieht Paulus keinen Mangel. Er sagt aber auch nicht, dass das, was es in Korinth gab, anderswo nicht sein dürfe. Keineswegs. Aber es gehört nicht zur notwendigen Grundausstattung einer Gemeinde. Gaben des Geistes kommen ganz natürlich daher. Sie müssen nicht spektakulär sein. Sie müssen nicht außerordentliche Kräfte freisetzen. Und sie müssen nicht Übermenschliches geschehen lassen. Das andere, was ich sagen möchte zu den Gaben, ist dies. Zur nötigen Grundausstattung jeder Gemeinde gehören bestimmte Gaben. Und ich werde sie jetzt nicht alle mit euch durchgehen, keine Sorge. Sie bilden auch wie von selbst kleine Gruppen in unserem Bibelwort. Das sind die, die das Wort weitersagen. Die Gaben derer, die predigen und lehren, die den Willen Gottes für die Gemeinde auslegen, die auch der Gemeinde helfen, die Geister zu unterscheiden, also Gesunde von falscher Lehre zu unterscheiden. Das Denken der Christen soll sich ja nicht aufs Neue verirren. Dann sind da zweitens die Gaben derer, die sich um andere mühen, sie trösten, sie durch die Täler begleiten, bei ihnen ausharren, wenn es richtig dicke kommt. Das sind die Kümmerer und die Seelsorgerinnen. Und dann sind da drittens die, die für die Armen sorgen, die Kranken pflegen, die Kinder erziehen, die Geld spenden für die, die es brauchen. Da übersetzt der Luther komisch, die ein Amt haben. Da steht im Griechischen, die eine Diakonie haben, die Diakone und die Spender. Und schließlich sind da viertens die, die leiten, also wörtlich die vorstehen, die vorne stehen und die Gemeinde auf Kurs halten, ihre Angelegenheiten verwalten, nach innen den Laden zusammenhalten und ihn nach außen vertreten. Ja, liebe Gemeinde, unser L-Team steht schon in der Bibel. Warum gehört das nun aber zur weihnachtlichen Antwort? Nun, Paulus wird hier sehr konkret. Er sagt, die Gaben sind verschieden, weil all das für die Gemeinde unverzichtbar ist. Keiner könnte das alleine. Das geht nur zusammen. Und darum ist niemand wichtiger als der andere. Auch dann, wenn man manche häufiger sieht, weil sie vorne stehen und reden. Paulus sagt, ihr seid als Gemeinde ein Leib und die Einzelnen sind die Glieder und jedes Glied am Leib ist nötig und jedes Glied am Leib soll seine Funktion treu erfüllen, sprich seine oder ihre Gabe für das gemeinsame Wohl nutzen. Also, unter dem Weihnachtsbaum lagen Gaben, Gnadengaben, Charismata für jeden und jede. Und nun sollen wir antworten. Dabei ist jede Gabe schon so beschrieben, dass sie eine Gabe für etwas ist, eine Gabe zu einem Zweck. Also ein harmloses Beispiel, da kann jemand gut Klavier spielen. Schön, dass du das kannst, fein. Aber es ist dir dafür gegeben, dass du Menschen erfreust und Gott lobst. Willst du nicht ein weihnachtliches Dankopfer bringen? Du kannst gut reden und denken. Du hast den christlichen Glauben durchdacht. Willst du nicht deine Gabe Gott und dem Leib Christi schenken und mithelfen bei der Lehre? Mithelfen, dass wir den Glauben verstehen und denken lernen und die Geister unterscheiden? Du hast ein Herz für andere. Du kannst gut zuhören. Du weißt zu trösten und aufzurichten. Willst du nicht deine Gabe Gott und dem Leib Christi schenken und mithelfen in der Seelsorge, Menschen besuchen, Trauernde trösten, müde ermutigen, den von Corona Erschöpften wieder Beine machen? Oder du hast zwei rechte Hände, du kannst zupacken, du gehst für andere einkaufen, du bist der Held jedes Umzugs. Du kannst Wasserhähne reparieren, Autos am Laufen halten und du scheiterst nicht einmal an Windows-Rechnern. Willst du nicht deine Gabe Gott und dem Leib Christi schenken und mithelfen in den diakonischen Diensten? Oder du möchtest dienen, indem du leitest. Du möchtest dich für andere in den Wind stellen, das Leben der Gemeinde am Laufen halten und uns alle auf gutem Kurs. Du willst nicht groß herauskommen, aber die Menschen, die du leitest, sollen wachsen und stark werden. Du willst die guten Gaben und Dienste koordinieren und dafür sorgen, dass jeder und jede den richtigen Platz findet. Naja, wir haben bald L-Team-Wahlen. Das ist und bleibt greifbar DNA. Eine Gemeinde aus sehr verschiedenen Begabten, die auf Weihnachten antworten, indem sie ihre Gaben auspacken und einsetzen und Danke sagen, indem sie sie nutzen. Einsetzen für das Kind in der Krippe und die Gemeinde in der Stadt. Was ist deine Gabe? Und gerade jetzt, an dieser Weggabelung unserer Gemeinde, könnte es sein, dass jetzt deine Stunde kommt. Die Zurückhaltung aufzugeben, meine Prioritäten zu durchdenken, meine Gabe in Anspruch zu nehmen und dann mitzutragen, mitzuhelfen, mitzubauen. An irgendeiner Stelle, klein oder groß, die passt. Verlässlich, dankbar, beschenkt. Und das, genau das, sei unsere Antwort auf Weihnachten. Denn Weihnachten ist schon wieder vorbei. Naja, noch nicht ganz. Jetzt ist es Zeit für unsere Antwort auf Weihnachten, das lebendige Opfer, die Hingabe von Body and Mind und der Einsatz unserer Gaben. Wenn Gottes Volk auf Weihnachten antworten möchte, dann ruft es Gott.